willkommen zur Sendereihe Kreuz und quer durch Korea am Dienstag. Am Mikrofon begrüßt Sie Isuyan. Heute trat Präsident Yoon Suk-yeol sein Amt als der 20. Staatspräsident der Republik Korea an. Um 11 Uhr vormittags fand auf dem Parlamentsgelände seine Antrittsfeier statt. Im Vorfeld seines Amtsantritts gab es ein Umfrageergebnis, nach dem mehr als die Hälfte der Bürger denken, dass Yoon seine Amtsgeschäfte gut führen würde. Der ehemalige Präsident Moon Jae-in, der gestern seine 5-jährige Amtszeit beendete, fuhr heute nach der Teilnahme an der Antrittsfeier des neuen Präsidenten in seine Privatresidenz in der Provinz Südgyeongsang. Mehr zu den heutigen Ereignissen rund um den Amtsantritt des neuen Präsidenten erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Nach 74 Jahren wurde die Zeit des Blauen Hauses als Sitz des Präsidialamtes heute Geschichte. Die Bewohner der Gegend haben gemischte Gefühle. Mehr darüber im dritten Beitrag. Zum Schluss berichten wir darüber, dass konkrete und tatsächliche Unterstützung für früher nach Deutschland entsandte ehemalige Bergleute erforderlich ist. Nun Zeit für etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Celebrity, gesungen von IU.
목소리 그 부정하게 커버린 걸칫거리
Präsident Yoon Suk-yeol trat heute sein Amt als der 20. Staatspräsident der Republik Korea an. Seine Amtszeit begann heute damit, um 0 Uhr im unterirdischen Bunker des neuen Präsidialamtes im Seoul Stadtbezirk Yongsan den Oberbefehl zu übernehmen und sich vom Vereinigten Generalstab über die aktuelle militärische Lage informieren zu lassen. Zur selben Zeit wurde am Glockenpavillon Bo-Shin-gak im Zentrum Seouls 33 Mal die Glocke geschlagen. Damit wurde der Start der Amtszeit des neuen Präsidenten eingeläutet. Präsident Yoon suchte dann heute Vormittag gegen 10 Uhr mit seiner Gattin Kim Gon-hee den Nationalfriedhof auf und nahm an der Antrittsfeier teil, die um 11 Uhr auf dem Parlamentsgelände stattfand. An dieser Zeremonie nahmen einschließlich ausländischer Gäste und vieler Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft 41.000 Menschen teil. Präsident Yoon stieg am Eingang des Parlaments aus seinem Wagen aus und lief den etwa 180 Meter langen Weg zum Podium zusammen mit 20 sogenannten Hoffnungsvertretern der Bevölkerung. Die ausgewählten Menschen sind Personen, die jeweils auf ihrer Position aufrichtig dafür arbeiten, das Land und die Gesellschaft noch lebenswerter zu machen. Dazu gehören unter anderem die 29-jährige Kim Na-yun, die Bodybuilderin geworden ist, obwohl sie durch einen Verkehrsunfall ihren linken Arm verlor, der 73-jährige Pang Mugun, der 10 Jahre lang jedes Jahr 100 Millionen Won, rund 74.000 Euro gespendet hat, und auch der 77-jährige Schauspieler Oh Young-soo, der seit rund 60 Jahren als Theaterschauspieler aktiv ist und kürzlich durch die Netflix-Serie Squid Game international bekannt wurde. Die 20 Teilnehmer wurden aus verschiedenen Kategorien wie junge Generation, gesellschaftliche Integration, Aufopferung für die Gemeinschaft und Entwicklung der Gesellschaft vorgeschlagen und ausgewählt. Nach der Vereidigung hielt Präsident Yoon seine Antrittsrede und meinte darin, dass er auf der Grundlage des Zeitgeistes, Gerechtigkeit und gesunder Menschenverstand die freie Demokratie und Marktwirtschaft vollständig wiederherstellen werde. Nach dem Ende der Antrittszeremonie besuchte Yoon, bevor er in seinem Büro in Yongsan mit der Arbeit begann, eine Parkanlage in der Umgebung und kam mit den Bewohnern der Region zu einer Fragestunde zusammen. Am Nachmittag empfing er in seinem Büro ausländische Delegationen. Um 16 Uhr nahm er dann an einer Gratulationsveranstaltung teil, die in der Lobby des Parlamentsgebäudes stattfand. Der letzte offizielle Termin für heute war das Bankett für ausländische Gäste, das im Hotel Schilla stattfand und um 21 Uhr zu Ende ging. Im Vorfeld des Amtsantritts von Präsident Yoon gab es gestern ein Umfrageergebnis, nach dem über die Hälfte der Bürger denken, dass Präsident Yoon seine Amtsgeschäfte gut führen wird. Das Meinungsforschungsinstitut Realmeter führte vom 2. bis 6. Mai bei 2014 Bürgern über 18 Jahre eine Umfrage durch. Danach sind 51,4% für die Erledigung der Amtsgeschäfte des neuen Präsidenten positiv gestimmt, während 44,6% eher geringe Erwartungen haben. Im Vergleich zur Untersuchung in der vorigen Woche ist der Anteil der positiven Bewertung um 1,7 Prozentpunkte gestiegen und der der negativen Bewertung um 0,1 Prozentpunkte zurückgegangen. Der ehemalige Präsident Moon Jae-in, der seine fünfjährige Amtszeit nun absolviert hat, zog heute nach der Teilnahme an der Amtsantrittsfeier des neuen Präsidenten in seine Heimat Yangsan in der Provinz Nord-Gyeongsang. Moon fuhr um 12 Uhr am Seoul Hauptbahnhof mit einem Schnellzug ab und erreichte um 14.30 Uhr Ulsan. Von dort aus fuhr er mit einem Wagen zu seiner neu gebauten Privatresidenz im Dorf Pyeongsan in der Stadt Yangsan. Er wurde dort von vielen Bewohnern und Bürgern empfangen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Vorläufigen Ergebnissen zufolge hat der Diktatorensohn Ferdinand Marcos Jr. die Präsidentenwahl auf den Philippinen gewonnen. Der philippinische Fernsehkanal ABS-CBS berichtete gestern um 22.32 Uhr Ortszeit, dass der 64-Jährige mit rund 24,1 Millionen Stimmen uneinholbar vor seiner Hauptrivalin, der amtierenden Vizepräsidentin Leni Robredo, liege. Da bereits 73,9% der Stimmen ausgezählt waren und der Stimmenunterschied zwischen den beiden Kandidaten mehr als doppelt so groß war, lag Marcos Jr. uneinholbar vorne.
Sein Vater ist der gestürzte Diktator, der von 1965 bis 1986 das Land regierte. Von 1972 bis 1981 ließ er im Ausnahmezustand Tausende von Oppositionellen festnehmen, foltern und sterben. Schließlich musste er 1986 nach einem Volksaufstand das Land verlassen und 3 Jahre später starb er im Exil auf Hawaii. Der Sohn kehrte in den 1990er Jahren auf die Philippinen zurück und wurde Gouverneur von Ilocos Norte, der politischen Heimat seiner Familie, und Abgeordneter des Repräsentantenhauses der Philippinen.
Im Jahr 2016 kandidierte er bei der Präsidentschaftswahl für den Vizepräsidentenposten und wurde knapp hinter Leni Robredo Zweiter. Bei der letzten Pulse Asia-Umfrage im vergangenen Monat lag er mit 56% Unterstützung klar in Führung, sodass mit seinem Sieg gerechnet wurde.
Bei der Wahl zum Vizepräsidenten lag der Auszählung zufolge Sara Duterte deutlich in Führung. Politische Beobachter auf den Philippinen nennen als den größten Faktor für den Wahlsieg von Marcos, dass er die Tochter des scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte zu seinem Running Mate bestimmt hat. Dadurch konnte er auf der Grundlage des politischen Einflusses von Duterte seine Anhängerschaft vergrößern. Ein weiterer Grund für seinen Wahlsieg sei auch, dass jüngere Wähler die Diktatur des Vaters Marcos und die damaligen Verbrechen nicht aus eigener Erfahrung kennen.
In Sri Lanka gehen die Bürger seit Wochen wegen der bisher schlimmsten Wirtschaftskrise des Landes auf die Straße und protestieren gegen die Regierung. Nun legt der Premierminister Mahinda Rajapaksa sein Amt nieder. Laut lokalen Medien wie Newswire und Auslandsmedien hat der Premierminister am 9. Mai Ortszeit bei Präsident Gotabaya Rajapaksa seinen Rücktritt eingereicht.
Der Regierungschef begründete seine Entscheidung damit, dass der Präsident dann für die Überwindung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise unter Einbeziehung aller Parteien eine neue Einheitsregierung bilden könne. Mit seinem Rücktritt soll das gegenwärtige Kabinett automatisch aufgelöst werden.
Mahinda Rajapaksa war von 2005 bis 2015 der Präsident des Landes und wurde von seinem jüngeren Bruder Gotabaya Rajapaksa, der die Präsidentenwahl im November 2019 gewann, zum Premier ernannt. Der Premierminister wurde zusammen mit dem Präsidenten als Verursacher der Wirtschaftskrise des Landes kritisiert und das Oppositionslager und die Bürger forderten den Rücktritt der beiden.
Der Premierminister hat nach heftigen andauernden Protesten schließlich sein Amt niedergelegt. Der Präsident bleibt aber weiter im Amt und hat angesichts landesweiter Streiks und Massenproteste am 7. Mai erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Nach Beobachtern gibt es nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass im gegenwärtigen von der Familie Rajapaksa beherrschten politischen System Sri Lankas grundlegende Veränderungen eintreten.
Der nepalesische Sherpa Kamerita stand zum 26. Mal wieder auf dem Dach der Welt am Mount Everest und erneuerte damit seinen eigenen Weltrekord. Nach Medien wie der Kathmandu Post erklomm der 52-jährige Bergführer aus Nepal am Abend des 7. Mai noch einmal den höchsten Berg der Welt.
Das nepalesische Ministerium für Tourismus gab bekannt, dass Kamerita am 7. Mai um 18.55 Uhr Ortszeit den Gipfel des mit 8.848 Meter höchsten Berges der Welt erreichte. Dies sei seine 26. Besteigung des Mount Everest gewesen. Auch Kameritas Expeditionsfirma Seven Summit Tracks teilte mit, dass Kamerita mit 10 weiteren Sherpas den Gipfel erreicht habe.
Kamerita hatte den Everest am 13. Mai 1994 mit seinem Vater erstmals bezwungen. Seitdem bestieg er den Gipfel des Mount Everest fast jedes Jahr und auch andere Achttausender im Himalaya wie den K2 mehrmals. Im Mai 2019 erklomm er den Everest am 15. und 21., damit zweimal in einer Woche, so als ob er auf einen kleinen Berg im eigenen Wohngebiet steigen würde, und versetzte damit die Welt in Staunen. Es waren seine 23. und 24. Besteigung. Im Jahr 2020 war die Besteigung des Mount Everest wegen der Corona-Pandemie verboten.
2021 wurde das Verbot aufgehoben. Kamerita bestieg den Berg am 7. Mai 2021 zum 25. Mal und nun nach einem Jahr gelang es ihm zum 26. Mal. Das nepalesische Ministerium stellt in diesem Frühling 316 Personen eine Genehmigung für die Besteigung des Mount Everest aus. Die Tageszeitung The Kathmandu Post berichtete, dass ausländische Bergsteiger für die Besteigung des Mount Everest insgesamt 40.000 bis 90.000 Dollar einschließlich der Kosten für die Ausstellung der Genehmigung in Höhe von 11.000 Dollar ausgeben.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächste Woche.
Der seit über 30 Jahren in der Nähe des Blauen Hauses Zhongwade lebt, musste bislang darauf verzichten, auf der Dachterrasse seines Hauses mit der Familie beim Grillen eine gemütliche Zeit zu verbringen. Denn wenn beim Grillen zu viel Rauch aufstieg, klopfte sofort jemand an die Tür und forderte, mit dem Grillen aufzuhören. Julian Bock, der in der Nähe des Blauen Hauses einen Supermarkt betrieb, erzählte in einem Interview mit KBS, dass er während der Kerzenlichtdemonstrationen vor 5 Jahren jeden Tag immer seinen Personalausweis mit sich führen musste. Denn ohne den Ausweis konnte er sich nicht frei vor seinem Laden bewegen, weil er stets kontrolliert wurde. All dies verändert sich ab heute, weil nach 74 Jahren das Präsidialamt nach Yongsan verlegt worden ist. Der gewöhnliche Alltag, der eingeschränkt wurde, weil sich in der Umgebung das Präsidialamt und die Residenz des Präsidenten befanden, wird nun wiederhergestellt. Das Blaue Haus wird nun für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit wird erwartet, dass die Umgebung von vielen Touristen besucht wird. Man rechnet daher damit, dass die Geschäfte und Läden in dem Gebiet einen höheren Umsatz erzielen werden und dass auch die Immobilienpreise in der Gegend, anders als bisher, entsprechend dem Niveau in anderen Regionen steigen werden. Das Übergangsteam des Präsidenten Yun schätzte, dass die Zahl der Besucher des Blauen Hauses bis zu 39.000 am Tag betragen wird. Allein für den heutigen ersten Tag der Öffnung des Blauen Hauses wurde 26.000 Personen durch eine Auslosung der Eintritt gewährt. Nach einem Bericht des Koreanischen Wirtschaftsforschungsinstituts werden die touristischen Einnahmen, die die Umgebung durch die Öffnung des Blauen Hauses erzielen wird, auf etwa 1,8 Billionen Won, rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr geschätzt. Ein Immobilienmakler aus dem Nachbarschaftsbezirk ist über die Veränderung eher besorgt. Die Zahl der Personen, die im Blauen Haus angestellt waren und in der Umgebung wohnten, betrage etwa 3.000. Wenn sie alle aus der Region wegziehen, würde dies wahrscheinlich auf die regionale Wirtschaft einen sehr negativen Einfluss ausüben. Ein Bewohner, der in einem Markt in der Nähe des Blauen Hauses seit 30 Jahren eine Mühle betreibt, teilt diese Sorge und erinnert sich daran, dass der Markt schon einmal viel Umsatz einbüßte, als ein großer Teil der Ministerien im Regierungsgebäude in der Nähe vor Jahren in die Stadtsiedlung verlegt wurde. Viele seien darüber besorgt, dass nur das Präsidialamt verlegt wird und verschiedene Regulierungen im Gebiet nicht aufgehoben würden. Es ist noch ungewiss, ob es zu Deregulierungen kommen wird. Auch wenn der Präsident umzieht, gehört die Region zu einem staatlich geschützten Naturlandschaftsgebiet und auch der Königspalast Gyeongbokgung befindet sich in der Nähe. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass die nächste Regierung das Blaue Haus wieder als Sitz des Präsidialamtes auswählt. Deswegen lassen sich die verschiedenen Sonderregelungen für das Viertel nicht gleich aufheben. Die Bewohner der Gegend zeigten am ersten Tag der Verlegung des Präsidialamtes gemischte Gefühle. Yi Sun-gun, der in der Nähe seit über 10 Jahren eine Kneipe betrieb, sagte KBS gegenüber, dass es ihm leid tue, dass das Präsidialamt nicht mehr im Blauen Haus sitzt. Denn er habe das Gefühl gehabt, dass das Blaue Haus ihn und seine Familie beschützte. Auch Choi Jung-yeol, der nun auf der Dachterrasse seines Hauses nach Herzenslust grillen kann, ergeht es ähnlich. Dass in der Gegend keine Demonstrationen mehr stattfinden werden, finde er natürlich gut, aber dass das Blaue Haus nicht mehr als Regierungssitz genutzt werde, sei irgendwie auch sehr schade. Das Blaue Haus bleibt an seinem Platz und auch die Adresse bleibt gleich. Einzig der Präsident und seine Mitarbeiter sind ab heute nicht mehr da. Es wird sich in der nächsten Zeit zeigen, was sich für die Anwohner nun verändert. Der 86-jährige Yi Sang-ho, der früher in Deutschland als Bergmann gearbeitet hatte, erinnert sich noch genau an die Rede, die der ehemalige Präsident Park Chung-hee im Dezember 1964 bei seinem Deutschlandbesuch im Ruhrgebiet vor koreanischen Bergleuten und Krankenschwestern gehalten hatte. Park schämt sich dafür, dass das Land arm ist und dass er deshalb seine Landsleute als Gastarbeiter ins Ausland geschickt habe. Wegen dieser Worte seien alle Anwesenden in Tränen ausgebrochen. Der Präsident habe damals versprochen, dass sich das Land um die nach Deutschland entsandten Koreaner kümmern werde, wenn sie zurückkehren. Yi, der im Dezember 1963 als Bergmann nach Deutschland flog, sagte gegenüber der Tageszeitung Hanguk Ilbo, dass er die unvorstellbar anstrengenden Tage in der Grube in Deutschland mit dem Stolz darauf ertragen hatte, jeden Monat dem Vaterland und seiner Familie Devisen schicken zu können. Er wisse, dass auch die Gyeongbu-Autobahn, die Seoul und Busan verbindet, mit den damaligen Devisen gebaut worden ist. Yi, der im deutschen Bergwerk gearbeitet und einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Koreas geleistet hatte, verbringt aber seinen Lebensabend in kümmerlichen Verhältnissen. Sein ganzes Monatseinkommen beträgt 570.000 Won, etwa 426 Euro. 202 Euro verdient er durch die Teilnahme an einem öffentlichen Projekt für Seniorenarbeitsplätze und 224 Euro bezieht er als Altersrente. Wegen des geringen Einkommens könne er weder auswärts essen noch Freunde treffen. Seine einzige Lebensfreude sei das Rauchen. Yi sagt, alle hätten vergessen, dass die nach Deutschland entsandten koreanischen Arbeitskräfte das Fundament für das Wirtschaftswachstum des Landes geschaffen hatten. Er habe nicht mehr viel Zeit und hoffe, dass sich der Staat doch noch etwas mehr und besser um Menschen wie ihn kümmern wird. Von 1963 bis 1977 arbeiteten rund 7.900 Koreaner in deutschen Bergwerken. Viele von ihnen, die nun in ihren 70ern und 80ern sind, verbringen wie Yi ihren Lebensabend in bescheidenen Verhältnissen. Dem koreanischen Verband der nach Deutschland entsandten Bergleute zufolge habe ein großer Teil der rund 1.200 Mitglieder Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten. Viele hätten auch gesundheitliche Probleme wegen Berufskrankheiten wie Staublunge oder Silikose. Eine von staatlicher Seite gebührende Behandlung der nach Deutschland entsandten Arbeitskräfte erwähnten mehrere Präsidenten, und zwar Park Chung-hee im Jahr 1964, Park Geun-hye im Jahr 2014 und Moon Jae-in im Jahr 2017. Die 2005 vom Staat eingerichtete Wahrheits- und Versöhnungskommission erklärte 2008, dass die nach Deutschland entsandten Arbeitskräfte von 1965 an 10 Jahre lang insgesamt 101,5 Millionen Dollar nach Südkorea geschickt und damit einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Republik Korea geleistet hatten. Auch danach wurde mehrmals über eine angemessene Behandlung der entsandten Gastarbeiter von staatlicher Seite diskutiert. Im Jahr 2020 wurde schließlich ein Gesetz für nach Deutschland entsandte Bergleute und Krankenschwestern erlassen und dieses trat im Juni des vergangenen Jahres in Kraft. Die Betroffenen sagen jedoch einstimmig, dass das Gesetz bedeutungslos sei, weil es keine tatsächliche finanzielle Unterstützung für die Betreffenden vorsehe und lediglich Unterstützung für Gedenkprojekte beinhalte. Der 79-jährige Kim Chun-dong, der am 6. Mai sein Amt als der 8. Vorsitzende des Verbandes der nach Deutschland entsandten koreanischen Bergleute antrat, bekräftigte seine Entschlossenheit, eine tatsächliche finanzielle Unterstützung des Staates für ehemalige Bergleute zu ermöglichen. Kim, der zu der 1977 nach Deutschland entsandten letzten Generation der ehemaligen koreanischen Bergleute gehört, sagte in einem Interview mit der Zeitung Hanguk Ilbo, die früheren Regierungen hätten zwar das Verdienst der ehemaligen Bergleute für Südkorea anerkannt, konkrete finanzielle Unterstützung habe es aber nicht gegeben. Er möchte ihre letzten Wünsche wie die finanzielle Unterstützung des Staates für Lebenshaltungs- und Medizinkosten der ehemaligen Bergleute, für Wohnkosten der ehemaligen Bergleute, die in das Heimatland zurückkehren möchten, unbedingt in Erfüllung bringen. Es wird aber kein leichter Kampf sein. Lee Young-seok, Germanistikprofessor an der Gyeongsang-Universität, weist darauf hin, dass von nationalen Verdiensten praktisch nur im Zusammenhang mit Unabhängigkeitskämpfern, Kriegsgefallenen und Kriegsversehrten gesprochen werde. Weil die Betroffenen im hohen Alter sind und deren Zahl vergleichsweise gering ist und die politischen Kreise weniger Interesse an ihnen hätten, sei mit einem positiven Ergebnis eher nicht mehr zu rechnen. Im Gesetz für Personen mit nationalen Verdiensten gibt es aber auch einen Artikel, der sich auf Menschen bezieht, die sich um die Entwicklung des Staates und der Gesellschaft in besonderem Maße verdient gemacht haben. Professor Yi schlug vor, auf der Grundlage dieses Artikels neue Diskussionen über die Anerkennung der ehemaligen Bergleute als Menschen mit besonderen Verdiensten anzuregen. Als ein Beispiel könnte das Gesetz für die Entschädigung der Teilnehmer der Demokratiebewegung vom 18. Mai 1980 dienen. Nach einem ähnlichen Muster könnten auch für die Bergleute konkrete Unterstützungs- und Vergünstigungsmaßnahmen ausgearbeitet werden. Mit dem Lied Have a Good Day, gesungen von Wiener, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis Donnerstag.